die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei nun mit uns allen. Amen. Bestimmt haben Sie gehört von 7 Wochen ohne. In diesem Jahr ohne Panik. Als ob sich das jemand ausgedacht hätte, wie es uns vielleicht jeden Morgen so geht, wenn wir die Nachrichten schauen, was mal wieder alles passiert ist über Nacht. Oder Klimafasten. Oder Sie machen es ganz klassisch. Sie verzichten auf Fleisch, auf Süßigkeiten. Mir ist aufgefallen, mich haben jedenfalls noch nie so viele junge Menschen, Konfirmandinnen und Konfirmanden, die sind 13, 14, gefragt nach Vorschriften fürs Fasten. Die wollen ganz genau von mir wissen, was sie tun dürfen und was sie nicht und sind etwas unzufrieden, wenn ich sage, ja, denk doch mal nach, worauf könntest du denn verzichten? Die haben jetzt bei uns in der Gemeinde eine Challenge. Sie wollen jeden Tag nur noch 1 Stunde in den sozialen Medien sein. Ich bin gespannt, ob sie es schaffen und ich bin ein bisschen stolz, dass sie es versuchen. Und gleichzeitig, glaube ich, diese Jugendlichen in ihrer Unruhe drücken etwas aus, nämlich, was wir vielleicht alle gerade gerne hätten, nämlich so eine Art Vollbremsung. Einfach mal ruhig werden, aufhören. Wir haben eine Menge, finde ich, Geschrei und Streit erlebt in den letzten Wochen und Monaten. Die politische Situation hat sogar Häme bis in die Familien getragen. Und ich glaube, selbst ein unfrommes Herz, das gar nichts anfangen kann mit unserem Glauben und mit Ostern, weiß plötzlich Ruhe zu schätzen und vielleicht auch Verzicht, weil wenn ich auf etwas verzichte, lehne ich mich zurück und halte einfach mal Abstand. Der Wunsch ist also da. Ist er auch da nach Buße? Und ist er auch da, die gewonnene Zeit, ich weiß nicht, wie es mit Ihnen ist, nur 1 Stunde vielleicht Mediennutzung am Tag und die dann gewonnene Zeit fürs Gebet zu nutzen? Wir haben vorhin in dem englischen Lied etwas gehört von einem unruhigen Herz. Und es hat mich erinnert an jemanden, der mich mal lange Zeit begleitet hat, nämlich vielleicht haben Sie von ihm gehört, dem Kirchenvater Augustin, der sein ganzes Leben betrachtet hat als eine religiöse Suche. Er war sich sicher, dass er sein Ziel in Christus findet. Aber er hat nicht aufgehört zu suchen. Und der Satz, den er dann über sein ganzes Leben stellte, war der Satz: Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir, o Gott. Unruhig ist unser Herz. Wir fasten ja, weil es Passionszeit ist. Und ich denke, Passionszeit heißt auch, dass wir uns dieser Unruhe stellen. Denn wenn ich die Welt ausblende beim Fasten, wenigstens einen Teil von ihr, und ganz horche, richtig hinhorche zu Gott, dann höre ich vielleicht besonders laut die Unruhe meines Herzens. Wenn ich doch immer dann auf das Leiden Jesu schaue, vorhin haben wir auch das gesungen vom Blut Christi. Und in der Passionszeit lassen wir das an uns heran, dass das ja heißt, dass da jemand gelitten hat. Und das bedeutet dann auch, ja klar, das ist ein Ziel, das kann ich erreichen, keine Süßigkeiten. Selbst 1 Stunde Social Media am Tag ist, glaube ich, zu schaffen. Aber es geht gar nicht um das, was ich meinem Willen unterwerfen kann. Auf den Braten zu verzichten, auf eine Zerstreuung. Sondern hier geht es um etwas, was nicht in meiner Hand liegt. Ich werde also ruhig, um zu bedenken. Es geht nicht um meinen Willen und meine Wünsche, es geht um meine Sehnsucht. Das also ist auch, so denke ich, Passionszeit. Diese Vorbereitungszeit auf das dann hoffentlich überbordende, fröhliche Fest zu Ostern, dass wir ruhig werden und horchen und hinsehen. Natürlich auch auf das, was wir falsch machen, wo wir vielleicht besser anders gehandelt hätten, darauf, wie wir vielleicht viel lieber wären. Und auch auf das, was unseren Glauben überhaupt ausmacht, was er bedeutet in unserem Leben, in unserer Gemeinschaft. Und wo wir ihn spüren können, diesen Glauben. Welche Fragen stellen sich uns da und wie kommen wir zu Antworten? Und wir wünschen uns so sehr, wenn wir in dieses Horchen kommen, dass unsere Sehnsucht gestillt wird, dass wir spüren, worum wir in den Gottesdiensten, in Markus und Stephanus und ganz sicherlich auch hier bei Ihnen immer wieder bitten, nämlich Gottes Nähe, damit das Herz ruhig werden kann. Und ich glaube, diese Suche danach, diese Sehnsucht, die kann uns wiederum schlaflos werden lassen, unser Herz ganz unruhig werden. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch der Grund war, warum Nikodemus in jener Nacht noch einmal zu Jesus gegangen ist. Er zweifelte nicht daran, dass Jesus aus göttlicher Vollmacht spricht. Das war für ihn vollkommen klar. Aber er hat Fragen und er möchte verstehen, denn ich glaube, das kennen wir auch alle, was wir verstehen können, das erscheint uns sicher zu sein. Da können wir etwas ruhig werden. Er ist also unruhig, denn auch er hat, wie wir alle, manches erlebt, was wir nicht zusammendecken können mit dem, was uns verheißen ist. Wir hören den Predigttext, das ist ein Auszug aus dem 3. Kapitel des Johannesevangeliums.
Und wie Moses in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind.
Ein Text also, den uns eine Kommission, aber ich bin da immer wieder sehr dankbar, weil ich auf neue Ideen komme, hier hingestellt hat an den Anfang der Passionszeit. Wir sollen das Leben und Sterben Jesu Christi bedenken. Und dieser Text durchbricht unsere Welt und unser Erleben, so denke ich, gleich mehrfach. Denn zunächst richtet der Text uns auf, erinnert uns an diese berühmte eherne Schlange, die Mose für die Israeliten aufgestellt hat, für die Erschöpften und Murrenden als Zeichen. Das ist ein wortwörtliches Aufrichten. Also ein Bild am Anfang der Passionszeit, Zeit der Buße und Besinnung, wo wir uns doch eigentlich vielleicht eher klein machen. Vielleicht ein bisschen auf uns schauen, weil wir uns vielleicht sogar schämen, weil wir entsetzt sind, wenn wir uns Zeit nehmen für unsere Konflikte und merken, oh, da hätte ich ja vielleicht auch mal zurückstehen können. Da hinein also wird unser Blick nach oben gezogen. Wir sollen hochschauen. Und wenn wir Christinnen und Christen das tun, dann schauen wir gerade in dieser Zeit auf das Kreuz. Und ganz intuitiv, hier bei Ihnen ist es auch so, schauen wir, wenn wir auf das Kreuz schauen, nach oben. Manchmal ist es auf Augenhöhe angebracht, aber eher selten, für mich ganz selten. Meistens schauen Sie nach oben. Es richtet Sie auf, darauf zu schauen, obwohl ja auf das, worauf Sie dann schauen, ganz sicherlich der tiefste Punkt im Leben Jesu war. Es war das tiefste Leid, von dem wir wissen, dass er auch die tiefsten Zweifel verspürte. Aber wenn wir also heute als Christinnen und Christen, als Geschöpfe Gottes, als ganz normale Menschen mit so unfassbar vielen Fehlern auf diesen tiefsten Punkt schauen, dann schauen wir nach oben. Wir werden aufgerichtet. Wir schauen auf das Leid und bedenken sicherlich auch das, was wir selber falsch machen. Aber unser Gott lässt uns gerade stehen. Und vielleicht, so hoffe ich immer, gibt uns das Kraft, nicht in uns verkrümmt zu bleiben, sondern eben auch zuzugehen, um Verzeihung zu bitten. Und warum das alles? Wir haben das heute gesungen. Mir ist jetzt beim Singen selbst aufgefallen, wie oft wir das gesungen haben. Und in unserem Text steht es auch. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Manchmal lohnt es sich, so einen Satz ganz genau zu lesen. Ich jedenfalls, und ich habe es nachgeschaut, es ist tatsächlich so, hatte diesen Satz nämlich anders im Ohr, nämlich so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab. Das steht da aber gar nicht. Es steht zumindest nicht in der Luther-Übersetzung, aber es steht in einigen anderen so drin. Im Griechischen steht es auf jeden Fall nicht. Und ich finde das total schön. Denn es heißt, Gottes Liebe hat kein Maß. Kein, euch liebe ich so sehr, dass ich heute hier predige und die anderen nicht so sehr, aber ich bin gerade hier. Sondern Gottes Liebe ist da, absolut, da gibt es kein weniger, kein mehr. Sie ist einfach da, sie ist absolut, sie kennt keine Abstufungen. Ich finde diesen Satz so groß und gleichzeitig so zart. Der steht da einfach, so schlicht, geradezu wunderbar. Eine einfache Aussage, die wir glauben sollen, ohne Verstärkung, ohne Rütteln, ohne ein, wenn du dann das tust, dann tue ich aber das als Gott. Nein, es ist einfach die Liebe Gottes, sie rettet uns. Gott rettet uns. Wir schauen also hoch, liebe Gemeinde, zum Kreuz, wenn wir uns doch eigentlich verkrümmen angesichts unserer Fehler. Und wenn wir warum fragen, warum denn dieses Kreuz? Und der moderne Mensch, der sagt auch manchmal, na bitte, ich habe ihn ja nicht drum gebeten, was soll das? Selbst darauf kriegen wir nur ein, so ist es, zur Antwort. Die Antwort ist, weil Gott die Welt liebt. Menschliche Liebe ist ja schon vollkommen unlogisch. Haben Sie jemals versucht zu verstehen, warum ihre beste Freundin diesen oder jenen Menschen liebt? Aber Gottes Liebe, die können wir überhaupt nicht verstehen. Aber, wie das so ist, ganz einfach haben wir es nicht. Wir können hier nicht stehen bleiben, denn unser Text hat uns noch etwas zu bedenken gegeben, nämlich das Gericht. Ein Gedanke, dem wir nicht ausweichen können. So leicht macht uns das Johannes nicht. Und so leicht macht es uns ja auch unser Glaube nicht. Denn das Gericht, es bleibt ja. Aber unser Text macht ganz deutlich, es ist nicht Christus, der das Gericht bringt. Er will nicht richten, er will retten. Das Gericht, das ist in der Finsternis. Und wenn wir aber vor dem Kreuz stehen und unseren Blick aufgerichtet haben, dann sind wir im Licht. Dann scheint das Licht auf uns. Und dann heißt es, ja, es gibt ein Gericht und ein Gericht in der Finsternis, aber nicht Gott, nicht Christus ist es, der da richtet, sondern an ihm entscheidet sich das Gericht. Aber in dem Moment, wo wir ihn entscheiden lassen, weil wir auf ihn blicken und eben nicht auf einen herrlichen, mächtigen Gott, sondern auf einen Gott, der bereit war, so zu leiden, wie wir es tun, in dem Moment stehen wir im Licht. So rettet er uns. Einfach so, weil er uns liebt. Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir, o Gott. Augustin, liebe Gemeinde, der hat sein Leben lang versucht, das zu verstehen. Er war immer wieder in Unruhe. Vielleicht, weil er sich gedacht hat, so einfach kann das gar nicht sein. Und manchmal hat er sich gedacht, das ist eigentlich fürchterlich kompliziert. Und er wollte es verstehen und in Worte fassen. Und ich glaube, ein bisschen davon kennen wir alle. Weil wenn wir etwas verstehen wollen, dann wollen wir Klarheit. Dann wollen wir nur für einen klitzekleinen Moment nicht nur von dem Licht hören, das durch Christus scheint, sondern wir wollen auch die Wärme spüren. Denn wir Menschen sind Suchende, sicherlich umso mehr, als unsere Welt im Moment in fürchterlicher Unordnung ist. Und natürlich, wir sind auch Vergessende und Zweifelnde. Und hier ist die frohe Botschaft in der Passionszeit, dass Jesus Christus selbst uns in dieses Licht ruft. Und das Licht bedeutet, wir halten sein Kreuz aus und hören von der Liebe Gottes. Und wir hören, dass er vom Gericht spricht und zugleich sagt, dass wir es nicht fürchten müssen. Denn Gott will, dass wir gerettet sind. Darum geht es und um diese Momente der Wärme im Licht. Unser Glaube hat Herausforderungen. Und ich glaube, die Passionszeit zeigt es uns eben immer und immer wieder. Wenn wir es eben an uns heranlassen, dass, wenn uns Blut gerettet hat, da eben Leid hintersteht, dann denken wir uns vielleicht auch manchmal, das könnte doch auch einfacher sein. Aber das Leben ist nicht einfach und unser Gott hat dieses Leben mit uns geteilt. Und dann fordert uns eben unser Gott, der Mensch geworden ist und alles erlebt hat, was wir erleben, uns aufzustehen und uns aufzurichten. Er fordert uns auf zu hören und er fordert uns auf zu vertrauen, seiner Liebe zu vertrauen. Und der Liebe zu trauen, das ist ein Wagnis. Aber wessen Liebe sollten wir trauen, wenn nicht Gottes Liebe? Und wenn wir das tun, dann geht es eben nicht immer ums Verstehen. Und es geht auch nicht immer ums Handeln. Es geht auch um die Geborgenheit, die unser Glaube uns schenkt. Um Gewissheit und um Wahrheit. Und dann denke ich mir, sehnen wir uns zusammen mit Augustin und dann erleben wir, dass unser Herz ruhig wird, weil es ruhen kann in unserem Herrn. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.